Gott, du hast so viel Erbarmen mit uns gehabt, darum stellen wir unser ganzes Leben dir zur Verfügung. Wir bringen uns dir dar als ein lebendiges Opfer, ein Opfer völliger Hingabe, an dem du Freude hast. Das ist für uns der vernunftgemäße Gottesdienst. Das haben wir am Ende der Predigt von vor 3 Wochen gebetet gemeinsam, formuliert nach Römer 12, Vers 1. Und zwar im Zusammenhang mit dem Satz, wir vertrauen auf Gott und stellen uns ihm zur Verfügung. Das ist so eine der Aussagen, die wir als Gemeindeleitung formuliert haben. So als Richtungsweisung, als Wegweiser dafür, wie wir mit unserer aktuellen Gemeindesituation umgehen wollen. Ich habe hinten angefangen, wir stellen uns Gott zur Verfügung und reiche jetzt heute den ersten Teil zu diesem Satz nach. Wir vertrauen auf Gott, das ist heute das Thema. Was heißt es eigentlich, Gott zu vertrauen in der Situation, in der wir stehen? Nun hat die Predigt heute 2 Teile, so dass mit dem Vertrauen auf Gott kommt im zweiten Teil und ist ein bisschen ausführlicher. Vorab will ich aber mal noch einen kleinen Ausblick geben auf die geistliche Situation, in der wir in Deutschland gerade leben. Die Welt, in der wir gerade Gemeinde sind. Wir stehen ja nicht irgendwie so allein im luftleeren Raum, sondern sind Teil einer größeren Entwicklung. Und deshalb will ich da erstmal noch einen Blick drauf werfen. Können wir noch 2 Folien weiterschalten. Da haben wir so eine schöne, genau, das hatten wir schon. Ne? Und das ist für mich so gerade so ein bisschen typisches Bild für das, wie es uns als Kirchen, als christliche Gemeinden geht. Das ist eine Kirche, wo der Kirchturmspitze nur rausragt im Rechensee in Österreich. Wie bitte? Italien, ja, in Südtirol, richtig, Rechensee war aber richtig, ne? Ja, genau. Also nicht mein Foto, ich war nicht da. Kollege von mir, Matthias Graf, Pastor in der FEG Offenburg, war vor seinem Dienst als Pastor Krankenpfleger und unterrichtet jetzt nebenbei Ethik an der Krankenpflegefachschule und fragt da seine Klasse, seine Schüler, wer von euch hat schon mal eine Bibel in der Hand gehabt? Also nicht, wer hat es von A bis Z irgendwie durchgelesen oder ganz viel schon drin gelesen, sondern wer hat sie nur in der Hand gehabt? Beim letzten Kurs ging von 20 Leuten eine Hand hoch. Eine. Die anderen noch nie und aller Wahrscheinlichkeit nach wussten sie auch nichts aus der Bibel, kannten weder die Geschichte vom verlorenen Sohn noch vom barmherzigen Samariter, geschweige denn, was so mit Weihnachten und Karfreitag und Ostern alles geschehen ist. Das ist so ein Teil von Gesellschaft, in der wir gerade leben. Ne? Wir leben in einer mehr und mehr nachchristlichen Gesellschaft. Die Freikirchen, zu denen wir ja zählen, gibt es historisch betrachtet Pi mal Daumen seit 200 Jahren in Deutschland. Die erste FEG wurde 1854 gegründet. Nächstes Jahr feiern wir 150 Jahre Bund freier evangelischer Gemeinden. So, und in der Zeit, wo die Freikirchen gegründet wurden, gehörten fast alle Menschen zu einer Kirche. Und ich habe mal die Statistiken geblättert. Noch 1970 gehörten 90% der Menschen in Deutschland der evangelischen oder katholischen Kirche an. Heute sind wir deutlich unter 50%. Und wir als Freikirchen haben lange Zeit darauf aufbauen können, dass viele Menschen bei uns wenigstens irgendwie daran geglaubt haben, dass es einen Gott gibt. Und wenn es ihn gibt, dass das auch wohl der christliche Gott sein muss. Und vielleicht hatten sie auch noch eine gewisse Ahnung von biblischen Inhalten, hatten vielleicht mal den Konfirmandenunterricht durchlaufen oder so. Und Christ zu werden bedeutet für viele Menschen, ja, ich habe vorher auch schon irgendwie geglaubt, dass es Gott gibt, aber jetzt habe ich diesen Gott persönlich kennengelernt und möchte mein Leben auf ihn bauen. Das ist heute eine veränderte Situation. Man kann es vielleicht so sagen, früher haben Menschen Gott vergessen, obwohl sie irgendwie dachten, es gibt ihn, aber dann hatten sie ihn vergessen und heute haben sie schon vergessen, dass sie ihn vergessen haben. Und das hat Folgen für uns als Gemeinde und nicht nur für uns, sondern für die Christenheit in Deutschland. Ich bin ja schon auch ein Weilchen als Pastor unterwegs, seit 1995. Und so, ich sag mal, in den 90er und 2000er Jahren war es noch so das große Ding, so besondere Gottesdienste zu gestalten. Ne? So besonders cool und modern und tolles Thema irgendwie, was würde Jesus zu Nina Hagen sagen oder irgendwie sowas. Und das war gut. Menschen ließen sich einladen, fanden es erfrischend, Gottesdienste zu erleben, die irgendwie anders waren als das, was sie schon kannten. Aber die meisten kannten das schon irgendwie, waren schon in Gottesdiensten gewesen. Und ja, heute interessiert es viele Menschen überhaupt nicht, ob ein Gottesdienst cool oder modern ist oder was auch immer. Gottesdienst generell interessiert sie gar nicht. Nun muss man einschränkend sagen, das gilt für die deutsche Bevölkerung. Menschen anderer Sprache und Kultur, die bei uns leben, da ist das zum Teil ganz anders. Wir erleben das gerade bei unseren serbischsprachigen Geschwistern ja spektakulär mit, was da gerade alles geht und wie viele Menschen zum Glauben kommen, hatten schon wieder eine Taufe. Aber in der deutschen Bevölkerung, die seit Generationen schon hier lebt, da werden wir als Christen mehr und mehr irgendwie zu merkwürdigen Exoten. Und daran müssen wir uns wohl gewöhnen. Was heißt das für die Zukunft? Naja, man weiß es immer nicht so ganz genau. Wir kommen da gleich auch nochmal näher drauf. Aber völlig klar ist es, wenn christliche Gemeinde bestehen soll oder vielleicht sogar auch wieder wachsen soll, dann müssen Menschen zum Glauben finden an Jesus. Ne? Gemeinde besteht immer aus Menschen, die an Jesus glauben. Und das ist eine simple Rechnung. Wenn weniger Menschen zum Glauben finden als versterben oder den Glauben wieder an den Nagel hängen, naja, dann schrumpft Gemeinde Jesu halt. Und wenn man so guckt, wie lange brauchen Menschen, um überhaupt irgendwie sich dem christlichen Glauben anzunähern und dann selber wirklich so den entscheidenden Schritt auf Jesus hinzumachen, stellt man fest, die Wege werden im Schnitt immer länger. So, das ist die Situation, in der wir leben und Fakten sind nun mal immer Freunde, ne? Da muss man sich dem stellen. Und in dieser Situation sagen wir nun, ja, wir vertrauen auf Gott und stellen uns ihm zur Verfügung. In dieser Situation, in dieser gesellschaftlichen, geistlichen Situation, in der wir Gemeinde sind, sagen wir das. Wir vertrauen auf Gott und stellen uns ihm zur Verfügung. Was heißt denn das? Dem möchte ich jetzt so im zweiten Teil der Predigt nachgehen. Ich habe letztes Jahr ein Buch über Vertrauen als Hörbuch gehört von Stephen Covey, Schnelligkeit durch Vertrauen, eigentlich ein Buch über die Rolle von Vertrauen in der Wirtschaft. Aber der Autor macht ein paar hilfreiche Unterscheidungen dazu, was Vertrauen eigentlich bedeutet. Vielleicht kommt das ein paar von euch jetzt irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ich habe im Männerkreis schon mal was dazu gemacht und in der Gemeindeleitung auch. Für die ist dann ein bisschen Wiederholung. Und zwar sagt Stephen Covey, wenn ich sage, dass ich an Menschen vertraue, dann kann das vier verschiedene Sinnrichtungen umfassen. Also, das kann heißen, ich vertraue einer Person, dass sie die Wahrheit sagt, dass sie nicht lügt. Dann kann es bedeuten, ich vertraue dieser Person, dass ihr es gut mit mir meint. Also da geht es um die Motive. Dann vertraue ich einer Person, dass sie fähig ist, eine Aufgabe zu erledigen. Wenn jemand sagt, ich mache ich, und dann heißt Vertrauen, ja, ich glaube, das kannst du auch. Ne? Und schließlich, ich vertraue einer Person, dass sie hält, was sie verspricht und den Job auch macht. Also, ne, mal so ganz praktisch. Wir haben gerade Renovierungsarbeiten in der Gemeinde laufen in Bezug auf die Elektrik, haben eine Firma beauftragt, das zu machen. Und wir vertrauen den Leuten, dass sie erstmal die Wahrheit sagen und uns nicht irgendwie einen großen Bären aufgebunden haben, dass alles Mögliche erneuert werden muss, aber es musste gar nicht. Wir vertrauen, dass die Ahnung haben und uns die Wahrheit gesagt haben. Wir vertrauen ihnen auch, dass sie es gut mit uns meinen. ich habe denen sogar einen Schlüssel anvertraut, damit die unabhängig von mir hier rein können. Und ja, ich vertraue denen, dass sie nicht das Gemeindehaus ausräumen. Ich vertraue ihnen, dass sie fähig sind, dass sie das auch können. Und schließlich vertraue ich denen, dass sie den Job am Ende auch machen. Und nicht nur ein nettes Angebot geschrieben haben, sondern da sind und ihre Arbeit machen. Das ist mal so ganz praktisch, wenn es um Menschen geht. Und das lässt sich jetzt aber sehr schön auch auf das Vertrauen Gott gegenüber übertragen. Wir sagen, wir vertrauen Gott. Wir vertrauen Gott, wenn es um die Zukunft von uns als Gemeinde geht. Wir vertrauen Gott auch, wenn es darum geht, wie Menschen neu oder zum ersten Mal zum Glauben an Jesus finden. Was heißt das? Auch da lassen sich diese vier Sinnrichtungen sehr schön anwenden, wie ich finde. Und ein erstes wäre, wir vertrauen Gott, dass er die Wahrheit sagt. Gott lügt nicht. Und Gott überlegt sich's auch nicht ständig nochmal anders. Gott sagt nicht, ach ja, man redet ja viel, wenn der Tag lang ist. Damals habe ich da so ein paar Sachen rausgehauen. Nee, habe ich nicht so gemeint irgendwie. Nee. Sowas müssen wir manchmal machen, wenn wir den Mund zu voll genommen haben. Gott nicht. Niemals. Gott sagt die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Und was sagt Gott, was sagt Jesus? Zum Beispiel sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Matthäus 28, 20. Jesus ist bei uns. Er ist hier in unserer Mitte, wenn wir zusammenkommen, und er ist da mitten in unserem Alltag. Zu Hause und im Urlaub, auf der Arbeit und in der Freizeit. Jesus ist da. Das ist die Wahrheit. Egal, ob wir viele sind oder wenige, egal, ob ein Haufen junger Leute neu zu uns dazustoßen oder Senioren, egal, ob die Gemeinde wächst oder schrumpft, das ist die Wahrheit. Jesus ist in unserer Mitte. Wir vertrauen Gott, dass er die Wahrheit sagt. Was heißt es noch, Gott zu vertrauen? Nun ein zweites, wir vertrauen ihm, dass er es gut mit uns meint. Er hat gute Absichten, einen guten Plan mit uns persönlich, wie auch mit uns als Gemeinde. Gott denkt nicht nur an seinen eigenen Vorteil, sondern wir liegen ihm am Herzen. Und er denkt gute, wohlwollende Gedanken über uns. Jeremia 29, 11 bis 14 lesen wir, denn ich weiß wohl, was für Gedanken über euch ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht des Leides, Zukunft und Hoffnung. Ist dem Volk Israel zunächst mal gesagt in der babylonischen Gefangenschaft, da muss man immer so ein bisschen gucken, kann man das so eins zu eins auf uns übertragen? Aber da bin ich mir ganz sicher, dass Gott solche Gedanken genau auch über uns denkt. Und Gott hat das an einer Stelle ein für alle Mal unter Beweis gestellt, dass er solche guten Gedanken über uns denkt. Und das ist bei Jesus. Paulus stellt in Römer 8, Vers 32 so eine rhetorische Frage. Das ist eine Frage, auf die die Antwort völlig klar ist, wo es nur eine Antwort geben kann. Die Frage lautet, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber den Sohn geschenkt hat, wird er uns dann noch irgendetwas vorenthalten? Die Antwort ist klar, nee, kann nicht sein. Der Gott, der sich selbst in Jesus Christus gegeben hat. Der denkt gute Gedanken über uns, der will uns alles schenken. Er meint es ganz und gar gut mit uns. Also, Gottvertrauen heißt, wir vertrauen ihm, dass er es gut mit uns meint. Ein drittes, was heißt es noch, Gott zu vertrauen? Wir vertrauen Gott, dass er fähig ist. Und sogar mehr noch als das. Gott ist allmächtig. Es gibt so einen wunderbaren Vers, Epheser 3, Vers 20, da steht, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken könnten. So mächtig ist die Kraft, mit der er uns wirkt. Also unsere Gedanken reichen nicht mal dahin, was Gott alles tun kann. Und hier geht es um sein Tun, sein Handeln an uns. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Gott kann. Gott kann unser Leben ändern, uns als Gemeinde verändern, kann Gesellschaft verändern, kann Geschichte ändern. Und wenn man mal hinguckt in die Bibel oder auch in die Geschichte, stellt man fest, dass Gott das ganz oft auch getan hat. Wie stand es denn um das Volk Israel, als in der Sklaverei in Ägypten war? Menschlich gesehen waren sie da schon dem Untergang geweiht. Ein Pharao hatte beschlossen, alle kleinen neugeborenen Kinder umbringen zu lassen von den Juden. Mose ist dem entkommen. Und dann hat es immer noch 80 Jahre gedauert, ja, wahrhaftig, bis er zum Anführer des Volkes Israel wurde und sie aus Ägypten herausgeführt hatte. Ein Sklavenvolk, das der Weltmacht der damaligen Zeit hochgerüstet entkommt. Ja, und was Gott gerettet hat, befreit hat. Oder man schaut mal auch in die Kirchengeschichte. Auch da hat es ja so manche Wellenbewegungen gegeben. Man dachte, boah, Christentum ist bald am Ende. Denkt man mal 80 Jahre zurück. Wie war es da? Ein Großteil Europas stand unter der Herrschaft der Nazis oder anderer Faschisten. Und mit den Christen hatten sie es auch nicht. Nein, die Juden sind zu Millionen ermordet worden. Wären sie damit fertig geworden, wären die Christen wahrscheinlich die Nächsten geworden. Zum Teil haben sie auch mitgemacht, in der Tat, in der Tat. Aber wenn man mal guckt, was hieß das damals für die Zukunft der Kirchen? Zum Teil haben sie mitgemacht, ja, und zum Teil die, die nicht mitgemacht haben, hatten aber auch keine große Zukunft. Jugendorganisationen waren verboten seit 1936. Es gab nur noch Hitlerjugend und Bund Deutscher Mädchen. Was hieß das denn für die Zukunft? Kann man sich leicht ausmalen. Wenige Jahre später war der Krieg verloren, das Dritte Reich zusammengebrochen. Und wenn man dann mal guckt, was ist in den 50er Jahren passiert, da sind viele, viele Menschen zum Glauben, haben sie zum Glauben zurückgefunden oder sind neu zum Glauben gekommen. Und jetzt könnte ich noch ganz viel erzählen. Von den Wüstenvätern in Ägypten nach der konstantinischen Wende, von der Reformation, vom Beginn des Pietismus, von den Erweckungsbewegungen im 19. Jahrhundert oder auch von der Jesus-People-Bewegung ist noch nicht so ganz lange her, Anfang der 70er Jahre. Gott hat immer wieder in wenig hoffnungsvollen Situationen selbst das Ruder in die Hand genommen und es sind Dinge passiert, mit denen keiner gerechnet hat. Und er hat seine Gemeinde gebaut. Gott ist fähig, Menschen zu sich zu rufen, von denen wir es nie erwartet hätten. Gott ist fähig, auch eine geistliche Situation in einem ganzen Land zu verändern. Gott hat die Geschichte in der Hand. Die große Geschichte dieser Welt und unsere Gemeindegeschichte auch. Gott ist fähig. Und wir vertrauen Gott, dass er fähig ist. Ein letztes, wir vertrauen darauf, dass Gott es gut macht. Dass er nicht nur gute Absichten hat und fähig ist, sondern dass er den Job am Ende auch gut macht. Philipper 1, Vers 6 lesen wir, wie Paulus der Gemeinde in Philippi schreibt. Ich bin darin guter Zuversicht, dass der, der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi. Gott fängt nicht nur was an, wie wir das manchmal machen, und dann wird es dann doch am Ende nichts draus, sondern Gott macht den Job auch zu Ende. Später. Aber was heißt das konkret, dass Gott es gut macht? Heißt es, dass alle Gemeinden so lange bestehen, bis Jesus wiederkommt? Heißt es, dass alle Gemeinden immer erfolgreich sind und wachsen? Ganz offensichtlich ja nicht, ne? Im Bund Freie Evangelische Gemeinden werden nicht nur Gemeinden neu gegründet, manche schließen auch ihre Pforten. Wir haben nicht die Verheißung, dass jede Gemeinde ewig besteht oder bis Jesus wiederkommt. Wir haben die Verheißung, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde Jesu weltweit nicht überwinden wird. So steht es in Matthäus 16, 18. Was heißt es aber dann, dass Gott es gut macht mit uns als FEG Leverkusen-Wiesdorf? Was heißt es darauf, sein Vertrauen zu setzen? Nun, es kann sein, dass Gott uns einen Haufen neuer Menschen vorbeischickt. Menschen, die schon Christen sind, oder Menschen, die bei uns neu zum Glauben finden. Es kann sein, dass Gott so seine Gemeinde, die FEG Leverkusen-Wiesdorf, baut und wir in 10 Jahren erstaunt zurückblicken, was da irgendwie alles passiert ist, mit dem wir nicht gerechnet haben. Ich habe diese Woche noch mit meinem Schwager telefoniert und irgendwie in meiner alten Heimatgemeinde in Halver, die eigentlich immer auch am Schrumpfen war und überaltert, irgendwie kommen gerade ein Haufen neuer Leute zum Glauben. Bringen eine Menge Probleme mit, aber irgendwie, und meine Schwester und mein Schwager kümmern sich gerade um die im Hauskreis, irgendwie aus dem Nichts heraus. Manchmal schenkt Gott solche Dinge. Und Gott macht es gut, ja. Es kann auch sein, dass es diese Gemeinde, ich sage mal, in 50 Jahren gar nicht mehr gibt. Auch das wäre natürlich möglich. Heißt es dann, dass Gott dann doch versagt hat? Nein. Gott kann sogar das gut machen. Ich denke an die Gemeinde in Bacharach, die ich ein Stück begleitet habe als Nachbarpastor und die ihre Arbeit aufgehört haben, weil die ganzen jungen Leute alle weggegangen sind und irgendwann es keine Möglichkeit mehr war, diese Gemeinde so weiterzuführen. Heißt das, dass Gott es da nicht gut gemacht hat? Nein, die Segensspuren, die von der FRG Bacharach ausgegangen sind, die bestehen ja bis heute. Und ein paar davon kann ich sehen, wenn etwa ein Jugendlicher, den ich dann noch habe taufen dürfen, war irgendwie bei der Taufe und er hat sich ganz spontan an dem Tag entschieden, heute ist mein Tag, und hat sich da taufen lassen im Rhein, ist mittlerweile ein geschätzter Pastor und Kollege, der echt eine richtig gute Arbeit macht. Oder wenn ich den Hausmeister an der Theologischen Hochschule wieder treffe, der in der FEG Bacharach groß geworden ist und seine ersten Schritte im Glauben gemacht hat und mit seiner bodenständigen Art seit 30 Jahren, ich habe ihn noch als Student miterlebt, da eine super Arbeit macht und auf eine ganz andere Art eine Ermutigung ist auch für die Studierenden dort. Gott kann auch darin es gut zu einem Ende bringen, selbst wenn Gemeindearbeit enden sollte. Und es kann sein, dass wir als Gemeinde so bleiben, wie wir im Moment sind, aber weiter lebendig mit Jesus unterwegs sind und so ein Segen sind für andere. Letzte Woche hatten wir das erste Mal wieder Sonntagstreff mit gemeinsamem Mittagessen. Wir haben ja seit Corona, seit 3,5 Jahren immer Tüten nur ausgegeben und nichts anderes. Da war das erste Mal wieder, dass wir zusammen gegessen haben. Und etliche haben sich fast euphorisch bedankt dafür. Ja, und wir als Gemeinde sind darin ein Segen. Oder wir haben vor 2 Wochen das Gospelkonzert hier gehabt mit The Pillars, mit der ziemlich chaotischen Präsentation und den Liedern. Ja, und wir haben 1.000 Euro und mehr zusammengelegt für The Pillars. Vielen Dank einfach nochmal allen, die da gegeben haben. Und der Segen fließt von hier bis nach Afrika. wo wir die Arbeit ein bisschen mit unterstützen. Oder ich denke auch nochmal an das Auto und die Wasserfilter für die Arbeit von Marie und Jeffin in der Ukraine, die wir gespendet haben. Wir sind ein Segen jetzt. Und Gott macht es gut. Gott macht es gut und darauf wollen wir vertrauen, dass Gott es gut macht, was auch immer das konkret heißen mag. Lasst uns darauf vertrauen. Dann möchte ich an dieser Stelle dazu einladen, dass wir dieses Vertrauen Gott gegenüber auch formulieren, dass wir es aussprechen. Es gibt im Buch der Psalmen in der Bibel eine ganze Reihe von Psalmen, die genau das als zentrales Thema haben. Man nennt sie eben dann auch Vertrauenspsalmen. Und der bekannteste von ihnen ist Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Ich habe den Psalm ein bisschen umformuliert und aus der Herr ist mein Hirte gemacht, der Herr ist unser Hirte, weil wir das gemeinsam sprechen. Unser Hirte als Freie Evangelische Gemeinde Leverkusen-Wiesdorf. Und zum Abschluss dieser Predigt möchte ich Sie und euch alle einladen, dass wir das nun gemeinsam beten und dazu aufstehen, wem es möglich ist. So, lasst uns beten. Der Herr ist unser Hirte. Uns wird nichts mangeln. Er weidet uns auf einer grünen Aue und führet uns zum frischen Wasser. Er erquicket unsere Seelen. Er führet uns auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob wir schon wanderten im finstern Tal, fürchten wir kein Unglück, denn du bist bei uns, dein Stecken und Stab trösten uns. Du bereitest vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde, du salbst unser Haupt mit Öl und schenkest uns voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden uns folgen unser Leben lang, und wir werden bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Amen. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke er euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden. Amen.